ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe heute meine Tabs zu Aalen.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Frauengold. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Jetzt muss ich schon lachen, bevor es losgeht, weil du mich so angeguckt hast.
Wir haben
hast.
Lustige Blicke ausgetauscht während der Musik. Schön. Ja. Ich freue mich jede Woche bei der Musik.
Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, eurem Podcast in der ARD Audiothek, in dem wir jede Woche unsere offenen Tabs gemeinsam schließen. Manche Folgen sind Wasserfolgen, manche Folgen sind Cola-Folgen und heute haben wir eine Apfelschorlen-Folge.
Ja,
und ich weiß noch nicht genau, was das für unsere Energy bedeutet. Also was wird die Apfelschorle hier heute so aus uns rausquetschen, vibe-mäßig?
Wahrscheinlich ein paar Röpser, das können wir versprechen. Also wir haben beide eine Apfelschorle aufgemacht und uns auch mal wieder durch die ganzen Mails gepflügt, die kamen. Heute ist wieder eine HörerInnen-Folge da.
So ist es, weil ihr da draußen, ihr habt ja auch immer so viele Tabs offen, grabt euch in Rabbit Holes ein des Nachts und da schickt ihr uns immer sehr fleißig Nachrichten mit dem ganzen Zeug ein und wir schauen das durch und suchen da die Highlights raus. Mein Postfach ist weiterhin voll mit kuriosen und fragwürdigen Bräuchen aus der Dachregion. Da freue ich mich weiterhin auch sehr drüber über die Nachrichten und sammle das alles weiter. Außerdem haben wir in ein Wespennest gestochen mit Pokémon Go.
Ja.
Es haben sich viele Leute gemeldet, die da immer noch oder wieder sehr aktiv sind oder ihre Kinder.
Aktueller denn je, denn es gab einen Bericht über eine ganz bestimmte Person, die Pokémon Go spielt. Den hast du bestimmt auch zahlreich zugeschickt bekommen, ich nämlich auch bestimmt.
Ja, das kam auch noch dazu. Also zu den ganzen Nachrichten, die sagen, ja, ich gehe gerade mit meinen Kindern raus, um Pokémon zu jagen im Mediapark, kam dann zahlreich, wurde uns zugesandt, die Pokémon Go-Oma aus der WDR-Lokalzeit. Pokémon Go-Legende Monika aus Ostenfelde.
Ja, liebe Grüße.
Wer sie noch nicht gesehen hat, die fünf Leute da draußen, die sie noch nicht gesehen haben, wir spielen sie nochmal ab.
Hallo, ich bin Monika und spiele auf 6 Handys Pokémon Go. Vor 8,5 Jahren kommt mein Sohn, guck mal durch mein Handy, da ist ein Pokémon. Da war dazwischen mein Gedöns auf dem Tisch ein Pokémon. Da habe ich halt sofort schon, war ich Feuer und Flamme dafür. Ne? Man ist ratziputz in Level 30 und immer diese vielen Belohnungen, diese Geschenke, die man bekommt. Ne? Ich bin ja dann doch ein bisschen verrückt, weil es so einen Spaß machte. Habe ich gefragt, noch ein Handy, dann ist Schluss. Ich wollte bei 5 aufhören. Aber noch eins, bei jedem Wetter gehe ich raus. Ich habe ja schon diese Handschuhe extra, ne? Dieser Finger, der ist so hart. Manchmal nimmt das gar nicht an, dann kann ich gar nichts machen. Jetzt muss ich hier tippen, ja. Mann. Los, Despotar.
Ja, los, Despotar, ruft sie. Mit dem Finger auf 6 Screens gleichzeitig. Die hat quasi ein Brett vor sich, so ein Holzbrett, wo sie 6 Smartphones dran genagelt hat.
Dann war dazwischen meinem Gedöns ein Pokémon.
Und dann sag ich immer tippen.
Ja, und dieser Beitrag wurde just 1-2 Wochen nach unserer Pokémon Go-Folge gedreht und veröffentlicht.
Ja, und diese Oma ist jeden Tag draußen unterwegs, Monika aus Ostenfelde, und jagt Pokémon.
Können wir nur unterstützen.
Unterstützen wir durchaus. Miguel, was war bei dir so los im Postfach?
Auch einiges. Ich habe wirklich viel heute abzuarbeiten. Unter anderem eine Ergänzung zum Trisha Paytas-Tab. Da wurde mir gesagt, dass, weil ich behauptet habe in der Folge, dass sie sich nie für ihre problematischen Sachen entschuldigt hat oder dazu je verhalten hat, wurde mir gesagt, dass sie sehr wohl seit einiger Zeit in Therapie sei und seitdem sehr viel weniger problematisch ist und wohl auch einige Sachen zurückgenommen hat. Man kann sie halbwegs guten Gewissens abkulten. Liebe Grüße, Jackie, wurde da die Nachricht beendet.
Ein
und da
Glück.
Gebe ich liebe Grüße zurück und wollte diese Information natürlich hier auch im Podcast lassen.
Das zweite Wespennest, in das ich reingestochen habe, ich wusste es, Romantasy. Die Romantasy-Community lebt auch in unserer HörerInnenschaft. Da habe ich sehr viel Feedback bekommen. Die meisten haben mir gesagt, ich habe mir einfach das falsche Buch ausgesucht. Es gibt durchaus gute Romantasy-Bücher da draußen und ich soll mich da weiter eingraben. Andere haben wiederum gesagt, ich muss bei dieser Reihe dranbleiben, bei der 7-Höfe-Reihe.
Die wird dann besser ab
die wird
Buch
besser.
7 oder
naja,
so.
Naja, das erste Buch ist das schlechteste. Ich muss einfach dranbleiben und Leute, ich habe auf euch gehört, ich bin beim zweiten Feen-Sex-Buch jetzt schon in der Mitte.
Da freuen wir uns, aber da klatscht der Nachbar Applaus.
Dankeschön. Ich überlege, ob ich das jetzt dann hier wieder bespreche oder wenn es zu gut ist, ob ich mich dann doch nochmal in so ein ganz anderes Romantasy-Buch irgendwie eingraben muss.
Also mich würde das auf jeden Fall freuen, wenn du das weiter hier im Podcast auslebst. bist, da verschiedene Eras durchläufst und dann vielleicht irgendwann zum glühenden Fan wirst oder abstößt. Also ich würde dich da gerne begleiten dabei.
Das, ja, danke für deinen. Für dein Verständnis.
Ja, ja, gerne.
Da habe ich
tatsächlich
Insider-Feedback bekommen, und zwar von Martin. Martin ist der Hörer, der uns auch schon zweimal eigene Songs eingeschickt hat. Du erinnerst dich wahrscheinlich, unter anderem der Anden-Song. Ganz liebe Grüße an dich, Martin. Und Martin arbeitet nicht nur als Künstler, sondern auch als Lektor und Übersetzer, unter anderem von, wie er es nennt, romantischen Fiki-Fiki-Romanen.
Aha.
Und er konnte mir bestätigen, es wird viel geknurrt.
Das sind die Leute, die unseren Podcast hören.
Ja, nicht nur in meinem Buch, es wird allgemein im Romantasy-Game viel geknurrt.
Ah, da haben wir alles richtig gemacht.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut und es ging dann auch gut weiter. Die meisten Sachen, die ich bisher übersetzt habe, spielen im 17. Jahrhundert in Schottland. Der breitschultrige Krieger mit den sexy Narben und die Maid mit den feuerroten Haaren. Oder im Victorian oder Regency England, sowas wie Bridgerton. Und ja, es ist oft ziemlich grottig. Die Texte haben selten ein Lektorat gesehen und wenn, dann war da eine schlechte Lektorin am Werk. Es ist zwar von Frauen geschrieben, aber sehr heteronormativ. Die Frauenfiguren sind fast immer eindimensional und wenn sie mal feministische Anwandlungen haben, geben sie ihre Unabhängigkeit auf, kaum dass der superhotte Dude mit dem natürlich großen Pimmel auf den Plan tritt.
Alles klar. Fantasy.
Meine Lieblingsformulierung, fragt ihr? Et voilà. Sein Gemächt war so hart wie ein Eichenast.
Warte mal.
Vielen Dank, Martin.
Meine Güte. Gibt es noch mehr zu Feensex?
Ja, eine Nachricht habe ich noch bekommen, würde ich jetzt zur Sicherheit mal diese Hörerin anonymisieren. Bezugnahme zur Folge Feensex. Ich bin sowohl Fan von Feensex als auch von Drachensex. Klammern Iron Flame und Co.
Wie der Esel bei Shrek.
Of course. Ja, und mein Papa hat an Weihnachten angefangen, die Buchreihe auch zu lesen und war komplett hooked.
Nein!
Und der ist fast 60. Er konnte die Bücher nicht weglegen und freut sich jetzt schon auf Januar 2026, wenn der vierte Teil von Drachensex rauskommt.
Hat man immer ein schönes Geschenk parat.
Ja, genau. Mein Papa mag Drachensex.
Oh, unglaublich. Hast du auch das nette Feedback von unserer befreundeten Band Lischko zum Thema Unheilig bekommen? Die haben das in ihrer Story nochmal breitgetreten. Da ist uns was durch die Lappen gegangen. Eine sehr, sehr wichtige Unheilig-Information.
Noch ein kleiner Unheilig-Snack sozusagen. Ganz liebe Grüße an Lischko und vielen Dank dafür. Und zwar konnte man 2014 im Autohaus Kogelheide in Witten die VW Polo Sondermodelle Unheilig erwerben.
Handsigniert vom echten Grafen.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Da fährt jetzt irgendeine Person draußen rum mit einem Unheilig VW Polo. Sondermodell, unheilig, handsigniert vom Grafen.
Soll ich dir was, ein Geheimnis über mich verraten?
Du bist diese Person.
Nee, ich bin lange mit einem VW Golf in der Bon Jovi Edition rumgefahren.
Hat VW immer so Deals mit Promis?
Anscheinend.
Dass es so Promi-Autos gibt? Und du hattest Bon Jovi?
Ich hatte Bon Jovi Edition.
Hast
also
du das
es war
irgendwie
unser,
vererbt,
altes,
oder?
Unser altes Familienauto.
Ah, ja, okay.
Meine Mama und ich haben es beide gefahren. So einen grünen Bon Jovi Golf.
It's my life.
It was our life.
It was your life.
Aber die Unheilig-Fans, da gibt es auch tolle Zeitungsartikel, wo man hier sieht, wie der Graf wirklich die Polo-Sondermodelle signiert in seiner Grafenkluft. Das kann man in unseren Stories finden. Das habe ich da in die Highlights gepackt. Die limitierte Sonderserie Unheilig. Vielen lieben Dank dafür und Grüße an Lischko. Und in die ähnliche Richtung ging noch Feedback von einigen HörerInnen, dass lange Zeit Große Freiheit von Unheilig, featuring James Last, die Auslaufhymne der Mein-Schiff-Flotte von TUI war.
Geil.
Das war auch wohl
da
auch
verbinden
episch.
Sich auch wieder Tabs, weil dann ist man schon fast wieder auch bei den AnimateurInnen.
Ja, genau. Und beim Traumschiff
ja,
auf eine Art.
Und beim Traumschiff,
auf jeden Fall. Und dann mochte ich noch sehr eine Nachricht von Eggy. Und zwar, mein Vater ist Unheilig-Fan gewesen und wir haben tatsächlich das Unheilig-Weihnachtsalbum zu Heiligabend gehört.
Wie schön.
Klingglöckchen.
Klingelingeling, Klingglöckchen.
Kling. Kling.
Hast du gelesen, das wurde mir auch ein paar Mal geschickt, dass in Australien ein 30.000 Kilogramm schwerer Fettberg entfernt wurde?
Oh ja.
Auch Fettberge sind immer noch ein großes Thema, beschäftigt uns nach wie vor. Und auch, was ich immer mal wieder geschickt bekomme, worüber ich mich immer sehr freue, ist, wenn Tabs in irgendwelchen Ausstellungen Thema werden. Also wenn man nochmal das Gefühl hat, man hat unseren Podcast gehört und möchte sich nochmal weiter informieren über irgendwelche Personen oder Themen, kann man das durchaus auch tun. Gerade aktuell Hotel wurde mir geschickt, gibt es eine Sarah Bernhardt-Ausstellung mit Original-Theaterplakaten, auf denen sie zu sehen ist in Paris im Musée d'Orsay. Die ist noch bis 6. Juni zu sehen und bis Ende März gibt es in Düsseldorf eine Nosferatu-Ausstellung und damit nicht genug. Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg gibt es eine Glitzer. Ausstellung, die sich mit Glitzer beschäftigt.
Das wurde mir auch geschickt.
Und zwar, wie sich Glitzer für die Pop- und Protestkultur bewährt gemacht hat. Wow. Warum da Glitzer eine große Rolle spielt. Ist bestimmt sehr interessant. Falls ihr das Gefühl habt, ihr wollt nochmal draußen rumlaufen und wollt euch nochmal weiter informieren, kann man natürlich Tabs auch sehen, hören und fühlen und spüren im echten Leben da draußen.
Übrigens, apropos Museum und akademisch und so weiter, mir hat noch eine Hörerin geschrieben, dass sie eine wissenschaftliche Arbeit für die Uni spontan in 3 Tagen über Feensex, über Romantasy geschrieben hat.
Hast du sie inspiriert?
Nachdem sie unseren Podcast gehört hat. Ja, beziehungsweise Laura.
Das können wir mal an Laura weitergeben.
Siehst du mal?
Ja.
Changing the world.
Also, das war eine ganze Menge abzuarbeiten.
Ich darf dir noch Feedback von meiner Mutter übermitteln.
Oh Gott.
Die hört ja regelmäßig unseren Podcast und zu dem Kaninchengeburt-Tab. Das fand sie extrem ekelhaft. Mm. Und sie kann jetzt leider Osterhasen nicht mehr so angucken wie früher. Und die stehen ja zurzeit schon in allen Geschäften rum.
Ach ja, da habe ich jetzt falsche Assoziationen.
Ja, da habe ich auch noch ein paar Nachrichten bekommen, dass sie leider die Folge nicht hören konnten.
Das ist super ekelhaft, aber die Wege der Tabs sind manchmal unergründlich. Da können wir auch nichts dafür.
Können wir nichts machen.
Das ist einfach der Algorithmus auch viel. Ne? Also so wie heute, da haben wir natürlich auch wieder uns Tabs aus euren Einsendungen rausgesucht. Das machen wir ja dann hin und wieder mal. Nicht unsere eigenen, sondern die, die ihr uns schickt. Wollen wir damit direkt mal anfangen?
Ja. Ja, mein ZuhörerInnen-Thema der Woche ist Frauengold. Und Frauengold ist keine Romantasy-Fanfiction und auch kein Band-Side-Projekt von Unheilig, sondern Frauengold als Thema. Da hat mich diese Woche unser Hörer Jonas draufgebracht.
Moin, Caro und Miguel. Hier ist Jonas aus Schleswig-Holstein. Und ich habe neulich bei Insta ein Werbevideo aus den 1950er, 1960er Jahren gesehen für ein Produkt, das hieß Frauengold. Das sollten Frauen im Alltag trinken, um glücklich zu sein. Das war zumindest eins der Werbeversprechen. Das war insgesamt ein sehr spannender Einblick in die Gesellschaft der 1950er und 1960er Jahre und wir können wirklich nur hoffen, dass bei uns auch in Zukunft Gleichberechtigung und Vielfalt dominanter sind als so ein Frauenbild. Bin gespannt, was ihr noch ausgrabt zu dem Thema und wünsche euch viel Spaß damit. Ciao, ciao.
Ja, und Jonas hat auch einen Link mitgeschickt zu einer alten Frauengold-Werbung, nämlich folgende.
Was das sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was? Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern.
Oh. Hallo, Frauengold nehmen.
Frauengold nehmen.
Wie so eine ermahnende, pumpige Erinnerung in der Werbung. Hallo?
Ja.
Frauengold nehmen. Ich habe diese Werbung tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe ein bisschen die Leidenschaft, dass ich mir manchmal nachts, wie das dann manchmal so ist, die Tabs öffne und dann alte Werbung angucke. Aus unterschiedlichen Eras, auch 80er-Jahre-Werbung, 90er-Jahre-Werbung aus unserer Jugend und Kindheit. Und manchmal gehe ich dann so richtig tief rein und gehe dann in die 60er, 70er, vielleicht sogar 50er-Jahre. Ich weiß es gerade gar nicht, wo Frauengold ist.
Das war jetzt aus den 50ern.
Aus den 50er-Jahren. Und da ist mir Frauengold durchaus auch
schon
mal untergekommen.
Hast du diese Werbung gesehen und hast dir gedacht, typisch Frau, wenn die Kapern aus sind, drehen sie durch.
Da sind die immer wie am Rad drehen die.
Hallo,
dann.
Hallo, Frauengold nehmen.
Frauengold. Und dann regt man sich auch nicht auf im Supermarkt, wenn dann die Kapern sind.
Genau, dafür ist Frauengold da. Frauengold, um hier mal ein paar Frauengold-Facts zu droppen, ein frei verkäufliches Arzneimittel zum Trinken war das. Es wurde ab 1953 vom Karlsruher Unternehmen Homoja als Stärkungsmittel verkauft und zwar rezeptfrei in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern. Und ja, es war ein Trank, was als Wundermittel für Frauen vermarktet wurde, als Herz-Kreislauf-Tonikum mit beruhigender und stimmungshebender Wirkung. Da gab es eben zahlreiche Werbungen, wie zum Beispiel auch diese hier. Die dauert ein bisschen länger. Da kannst du gerne auch so ein bisschen hier mal erzählen, was du da so,
was du so siehst, und was dir gerne
so auffällt. Also Frau putzt die Wohnung und schaut in den Spiegel.
Bist du etwa nicht mehr so hübsch wie damals?
Ihr eigenes Spiegelbild redet mit ihr.
Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, woher kommst denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ist doch kein Wunder, dass es mir oft zu viel wird. Sieh mal, wenn heute dein Mann nervös ist, reagierst du so.
So, Mann kommt von der Arbeit nach Hause, kippt Blumenvase um.
Sie rastet komplett aus.
Frau schimpft mit ihrem Mann.
ist natürlich genervt.
Früher hast du dich in solchen Fällen anders verhalten.
Mann kommt nach Hause, schmeißt Blumenvase um und Frau?
Ganz lieb.
Und hüpft mit ihrem Mann ins Bett.
In die Kiste und hat Sex?
Ja, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals. Das ist Frauengolf. So wirkt Frauengold.
Ja, jetzt spielt sie mit ihren Kindern auf der Wiese Ball und ist durch dieses Medikament, durch diesen Trank glücklich.
Neuer Lebensmut.
Okay, verstehe.
Frauengold gibt neue Kraft und Lebensfreude. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen.
Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt, an allen Tagen.
Okay, und Frauengold wird so ein bisschen inszeniert, als wäre das schon ein Medikament,
ja,
was stimmungserhellend ist. Also klassisch wie in der Werbung dargestellt, es gibt nervige Situationen nach einer langjährigen Ehe, der Mann kommt nach Hause, ist irgendwie scheiße. Früher warst du da super nett und hast es locker leicht genommen, aber mittlerweile tickst du dann so ein bisschen aus. Du bist so ein bisschen genervt von dem.
Mittlerweile kritisierst du auch schon mal deinen Mann, wenn er dann was umkippt.
Und hast jetzt nicht Sex mit dem, wenn der eine Vase umkippt.
Früher warst du ganz anders. Da warst du noch jung und hübsch.
Warst auch schöner.
Warst auch viel frischer und hast dann halt Sex mit dem Mann gehabt. Also das ist
jetzt
wirklich...
Jetzt bist du nur noch am Zetern.
Jetzt am Zetern und alt. Das ist ein Problem.
Wobei man auch dazu sagen muss, die Person, die in dieser Werbung gezeigt wird, die sieht aus wie so Anfang 20. Ja. Und da wird so gesagt, du bist alt und hässlich.
Es ist wirklich...
Das ist allein schon
Es ist
wild.
komplett wild. Was man natürlich jetzt hier in diesen Werbungen... Schaut euch die mal an, auf jeden Fall. Aber was jetzt vom Ton, von den Dialogen schon rüberkam, ein extrem klischeehaftes, traditionelles 50er-Jahre Frauen- und Familienbild, was hier verkauft wird. Die Frauen tragen Schürzen, die Männer kommen von der Arbeit und wollen bekocht werden.
Mit Krawatte und Anzug.
Genau, und gut behandelt. Und die größte Sorge der Frau ist es, fröhlich zu sein und hübsch für ihren Mann. Und dafür braucht sie angeblich Hilfe von Frauengold. Weil Männer soll man nicht kritisieren, sondern lieber mit ihnen schlafen.
Wohlgemerkt an allen Tagen.
So ist es. Und währenddessen wird dann Frauen durch diese Spiegelbild-Szene mit dem Jüngeren selbst gleichzeitig noch Angst vor dem Älterwerden eingeredet. Also best of all worlds. Und an diesen Werbungen und an diesem Produkt Frauengold sieht man so lächerlich gut, wie Patriarchat funktioniert, weil zur Zeit dieser Frauengoldspots sind wir ja in den 50er Jahren, Nachkriegszeit, und im Krieg hieß es gerade noch, alle werden gebraucht. So viele Männer waren gefallen im Krieg, die Frauen mussten ran, irgendwie das Land am Laufen halten, nach dem Krieg musste das Land wieder aufgebaut werden, Trümmerfrauen-Ära, Frauen müssen Familien ernähren jetzt, sie müssen Geld verdienen, jede zweite Frau arbeitet. Frauen haben einfach extrem viel geleistet für die Gesellschaft in dieser schrecklichen Zeit, an der Deutschland natürlich selber gar keine Schuld hatte, um das direkt mal...
Hey, die wurden ja befreit.
Ja, genau. Und dann in den 50ern geht es im Land wieder wirtschaftlich bergauf, Wirtschaftswunder, und auf einmal ist alles wieder Männersache. Männer bestimmen und die Frauen sollen wieder zurück an den Herd und zu Hause bleiben. Und die Leistung der Frauen ist von jetzt auf gleich vergessen, beziehungsweise dieser Zustand, dass Frauen selber Geld verdienen, wird so als Notfall, als so Übergangsstadium in der Geschichte irgendwie verkauft. 1949 wird das Grundgesetz verabschiedet von 66 Vätern des Grundgesetzes. Und Miguel, ich weiß, du bist
Wir Frauen, genau. Das habe ich wohl mal in diverse Skripte schon geschrieben.
Du bist Grundgesetzexperte, spätestens durch die Animationsfolge geworden. 4 Frauen, die darf man hier auch mal namentlich nennen. Friederike Nadig, Helene Weber, Helene Wessel und...
Elisabeth Selbert.
Genau, die hat ja
Guck mal, bin ich nicht ein guter Feminist?
In der Folge auch eine große Rolle gespielt. Du bist ein toller
Ich kenne so
Feminist.
Viele starke Frauen.
Ja.
Naja.
Habt ihr schon mal von Elisabeth Selbert gehört?
Naja,
ich nicht schon.
Selbert, weil, falls nicht, okay, muss jeder selber wissen.
Naja, auf jeden Fall, diese 4 Frauen wurden ausgelacht, als sie die Gleichberechtigung von Mann und Frau gefordert haben. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns hier. Und die Rolle der Frau als Ehefrau, Mutter und Hausfrau war einfach Propaganda, vermittelt durch zum Beispiel solche Produkte und Werbungen wie für Frauengold. Und da wurde einfach eine komplette Generation an Frauen gegaslightet. Wenn ihr euch in dieser Hausfrauenrolle nicht wohlfühlt, wenn ihr traurig seid, frustriert, wenn ihr zum Beispiel mal wütend seid auf Männer, wenn ihr euch rastlos fühlt oder kritisch seid, wenn ihr euch leer fühlt, dann stimmt was mit euch nicht. Dann seid ihr nicht normal und dann braucht ihr Medizin. Das war die Erzählung dieser Produktwerbung Frauengold. Und da hatte das Patriarchat natürlich Frauen genau da, wo man sie haben wollte. Und dann aber Plot-Twist, Aufschwung in den 60ern. Jetzt werden Frauen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht, in der Verwaltung, Pflegeberufen, in Büros. Aber natürlich erledigen sie weiterhin nebenbei alleine den Haushalt und kümmern sich um die Familie, was eine krasse Doppelbelastung ist. Und wenn man da mal ein bisschen gestresst ist durch diese Doppelbelastung, dann hilft da natürlich auch wieder Frauengold. Da haben wir jetzt eine Werbung, die spielt im Büro.
Dem habe ich es aber gegeben.
Wem?
Na, dem Chef. So eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich.
Aber Lisa.
Nein. Ich lasse mir ja nicht alles gefallen.
Hallo. Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold.
Das ist wirklich wie so eine cartoonartige Parodie. Das kann nicht ernst gemeint gewesen sein, dass man durch dieses Getränk dann sagt, es war mein Fehler, wo man sich vorher aufgeregt hat.
Da kann man über den Dingen stehen.
Und die Sachen objektiv betrachten.
Ja, genau. Also Frauengold hilft im Prinzip Frauen dabei, mal ein bisschen runterzukommen und sich auch bei Männern zu entschuldigen.
Ich hätte mein Po, wo sie die Hand draufgelegt haben, vielleicht nicht so am Kopierer präsentieren sollen. Das war
Hallo,
in den 50er Jahren
Frauengold
durchaus.
Nehmen.
Ja, das war in den 50er Jahren durchaus einfach gelebter Büroalltag.
Das war in den 90ern noch gelebter Büroalltag.
Ja, wahrscheinlich. Kommt drauf an, in welchen Büros ist es heute auch noch gelebter Büroalltag.
Das war auf jeden Fall ein Weg, dem zu entgehen, indem man einfach über den Dingen schwebt, auf Frauengold. Also man sieht, die Werbetexter und Pharmaindustrie und so, die haben das schon gecheckt. Also die haben gecheckt, dass Frauen Frust haben, dass die eine krasse Belastung haben. Aber anstatt das halt anzuerkennen und die gesellschaftlichen Strukturen in Frage zu stellen, lieber halt Kräutertrank verkaufen, damit die Frauen die Klappe halten. Das war einfach das Prinzip. Und dieses Medikament Frauengold war richtig erfolgreich. Und was ja jetzt dann noch das größte Mysterium ist.
Was ist da drin?
Was zur
ist
Hölle?
Dieser Kräutertrank?
Ist
was
eigentlich
ist
Frauengold?
Frauengold?
Ja. Ja, Überraschung, kompletter Bullshit. Verkauft wurde es als Kräutertrank, als medizinische Wunderkur für sämtliche Frauenprobleme. Hier gibt es eine Übersicht über die Inhaltsstoffe. Goldkraut, Bittergras, Frauenwurzel, Tigerlilie, Baldrian, Blattgrün, Kreuzkraut, Ignatia, amerikanische Esche und Damiana, weingeistiges China-Rindenextrakt, Virbunum-Rindenfluidextrakt, Damianblätterextrakt, Melissenblätter, Kamillenblüten, Arnika-Wurzeln, Baldrianwurzeln, Trauben, Silberkerzen, Wurzelstock, Johanniskraut, Weißdornbeer, Blüte und weiße Taubnesseltinktur. Beworben unter anderem mit diesem Slogan, nimm Frauengold und du blühst auf. Mhm. Unterschwellig wurde auch so ein bisschen mitverkauft, dass das Menstruationsbeschwerden lindern soll. Da diese Behauptung, Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt an allen Tagen. Also soll stärken, Lebensfreude schenken, Ängste dämpfen, auch entkrampfend wirken. Und wenn man sich lustlos, müde und abgespannt fühlt, soll man so 2-3 Gläschen trinken am Tag und man blüht auf.
Man kann sich vorstellen, so wie es in den 50er Jahren dieses traditionelle Familienbild war und die Aufgaben der Frauen, dass da durchaus viele Frauen das Bedürfnis hatten, da diese Art von Entspannung zu gelangen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man da zu dieser Flasche greifen
kann. Oder das eben von dieser Werbung eingetrichtert bekommt, dass man selber irgendeine Form von Problem darstellt. Das wurde ja einfach eine...
Auch behauptet erstmal.
Das Konzept Frau wurde ja einfach problematisiert durch diese Werbung, als wurde ein Problem aufgemacht und zeitgleich die Lösung angeboten. Gab es für 22 Mark die Flasche, das wurde in so braunen Fläschchen verkauft, sehr einfach zugänglich, rezeptfrei in Apotheken, Drogerien, Reformhäusern. Ja, und was vor allem drin war im Frauengold, waren 16,5% Alkohol.
Nicht dein Ernst.
Es war vor allem einfach Alkohol.
Es war einfach wie so eine Art Schnaps, den man getrunken hat.
Ja. Und 16,5% Alkohol, es ist mehr als Wein hat. Das geht schon eher so in Richtung Likör. Wenn man sich schon mal so 2-3 Gläschen Likör reingezwitschert hat, dann weiß man, wie es einem danach geht. Und was als Wundermedizin für Frauen beworben wurde, hat Frauen einfach ein bisschen angeduselt. Bis eventuell sogar beschwipst.
Und halt auch abhängig gemacht, weil man sagt dann, okay, jetzt damit habe ich das Problem gelöst, das ist wie ein Medikament, jetzt geht mir wieder schlecht. Einfach in die Alkoholsucht reingerutscht.
Du rutscht einfach super leicht in Alkoholsucht, wenn du jeden Tag dir so ein Glas Likör reinpfeifst, wenn es dir schlecht geht. Also das ist so wrong und einfach komplett berechtigte Alltagssorgen und Frustrationen wurden damit behoben. Es ist wirklich so perfide. also scheinbar behoben. Und Männer wollen halt nun mal tiefenentspannte und lustige und leicht angeschwipste Frauen, die zu Hause mit dem Essen warten oder im Büro die Klappe halten und verkaufen ihnen dafür stimmungshellende Kräutertinkturen mit hohem Alkoholgehalt. Das ist das ganze Geheimnis.
Sag mal, hackt's?
Ja.
Muss man da mal wirklich ermahnen fragen? Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sorry, es ist einfach auf jeder Ebene schlecht und übel und falsch.
Und spielt halt so ganz gezielt halt mit Problemen und Ängsten von Frauen, zum Beispiel Regelschmerzen, Depressionen oder Ängste vor den Wechseljahren. Da habe ich noch so eine alte Werbeanzeige gefunden in einem Spiegelartikel, wo ganz gezielt Frauen mit Angst vor Wechseljahren angesprochen wurden. Nur keine Torschlusspanik, es gibt quasi eine Rettung, Frauengold und du blühst auf. Und es gab auch durchaus Warnungen vom Verbraucherschutz, also Richtung irreführende Werbung, Betrug. Die Suchtgefahr wurde auch erkannt. Das ist einfach eine Droge, durch die man schnell abhängig werden kann. Aber trotzdem ist der Frauengold-Absatz nicht abgebrochen. Es gibt da auf Spiegel Online auch einen sehr längeren, empfehlenswerten Artikel dazu. Da stand zum Beispiel auch schon drin, dass in den 60ern schon ein Stuttgarter Professor festgestellt hat, das ist glatter Betrug, das ist einfach Likörwein und besaufen wäre billiger. Hat er dann einfach in sein Gutachten geschrieben. Und erst als rauskam, dass einige Inhaltsstoffe krebserregend sind da drin, das auch noch, und die Nieren schädigen kann, nämlich weil es Aristolochiasäuren enthalten hat, Wirkstoffe der Osterluzei. Oder Osterlucei.
Ich jetzt nichts anzufangen, aber es klingt nicht gut.
Naja, als das rauskam erst, dass es super gesundheitsschädlich ist, wurde Frauengold vom Markt genommen. Und zwar erst 1981. Das heißt, mehrere Jahrzehnte haben Frauen sich das reingepfiffen. Man weiß nicht genau, wie viel, weil das ist jetzt auch noch ein Highlight. Auf Nachfrage von Spiegel Online ließ der heutige Inhaber der Markenrechte wissen, man distanziere sich von dem Mittel und irgendwann habe jemand alle Daten darüber in eine große Tonne geschmissen und vernichtet. Tja, kann man jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, was da so alles passiert ist.
Ja, erschreckendes Phänomen. Ist auf jeden Fall irgendwie crazy, aber gut, dass es weg ist.
Danke, dass du das sagst, Miguel. Du bist für mich, also... dass du das jetzt auch schlecht findest, ein richtiger Power-Feminist.
Ja, ich habe auch mir extra meine Fingernägel heute lackiert, weil ich kenne echt viele Frauen, Elisabeth Selbert. Da habe ich auch viel von Lars Eidinger gelernt, wie man so als Mann auch Feminist sein kann.
Danke
Frauen
für deine Arbeit, Miguel.
Gerne.
Ja, danke an dich und auch danke an Jonas, das ist für mich auch ein Feminist, weil der uns diese offenen Tabs heute beschert
Hand in Hand. Jonas, ich finde gut, dass wir heute diesen Tab geregelt haben zusammen und jetzt können wir nochmal weiter in meinen. Kannst du mir mal zuhören? Wie findest du das?
Danke, Jonas.
Nachdem ich jetzt die ganze Zeit so nett dir zugehört habe.
Nee, wirklich, danke für die Tipps. Ja. Ich habe mich schwer gewundert, sag ich mal so.
Ja.
Miguel, dann gehen wir doch mal zu dir
in
die Tipps rein.
Seit wir diesen Podcast gegründet haben, damals vor 25 Jahren, Caro, du wirst dich noch erinnern, seitdem kommt regelmäßig aus unserer Zuhörerschaft ein Wunsch, der uns nahelegt, sich einmal mit einem ganz bestimmten Thema zu beschäftigen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft.
Eins, drei, Aale.
Genau, das Thema Aale brennt den Leuten derart unter den Fingern und heute ist es soweit.
Es ist wirklich der meist eingeschickte Tab von allen. Ich habe auch sehr viel Aal-Nachrichten und auch das schon lange auf der Liste, deswegen gut, dass es heute endlich mal passiert.
Ja, wir müssen es heute mal abarbeiten. Wenn ihr Aale wollt, bekommt ihr Aale. Ich habe mal mit einer Hörerin von uns geschrieben, die uns den Tab eingesandt hat. Nadine wird heute mal stellvertretend für alle, die dieses Thema jemals eingesendet haben, hier das jetzt nochmal offiziell verkünden.
Die Aalkönigin von Too Many Tabs.
Richtig.
Hi Miguel, hier ist Nadine. Ich arbeite in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und da werden natürlich immer viele interessante Themen diskutiert. Und ein Kollege brachte aber vor kurzem was ganz anderes ein und erzählte vom Leben der Aale. Und was soll ich sagen? Oh mein Gott, das ist super spannend. Wirklich mysteriös. Also definitiv eine tiefere Recherche wert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal tiefer einsteigt. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und das machen wir heute natürlich. Heute wird es mal ein bisschen biologisch. Und wir beschäftigen uns eben mit dem Dauerbrenner-Thema Aale. Scheinbar lässt der Themenkomplex Aal die Too Many Tabs Community nicht schlafen. Und darum kann ich heute auch nicht garantieren, dass ich hier heute wirklich Fakten präsentiere, die ihr noch nie gehört habt. Scheinbar seid ihr da alle sehr, sehr gut belesen und bewandert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier und da den ein oder anderen Podcast schon mal gab, der sich mit diesem Thema beschäftigt haben könnte. Aber trotzdem, wie Nadine schon gesagt hat, ist der Aal an sich wirklich eine tiefere Recherche wert und muss auf jeden Fall Platz finden heute in unserer Too Many Tabs Galerie. Da wird heute der Aal mal aufgenommen und das tun wir jetzt natürlich, weil der Aal an sich fasziniert. Kannst du dir vorstellen, warum? Also die Aale kennt man ja. Yeah. Der Aal ist ja ein Tier, den hat man vor Augen.
Es ist ein recht langer Fisch. Mhm. Der wird auch gegessen. Und ich weiß, dass es da also was auf sich hat mit der Wanderschaft der Aale.
Ja, das ist nämlich das Interessante.
Dass ein großes Geheimnis ist, wie das alles funktioniert. Und da ist das Stichwort Sargassosee.
Richtig.
So weit
du bist
bin
ja
ich
schon
informiert.
Gut. Sehr gut. Also es ist tatsächlich so, das Interessante an dem Mysterium Aal ist, dass es eines der bekanntesten Tierarten der Welt ist. Jeder kennt den Aal, jeder weiß, wie es aussieht. Aber es ist das Tier, von dem der Mensch bisher am wenigsten weiß. Die Wissenschaft beißt sich eben an einigen Stellen die Zähne aus, wenn sie herausfinden wollen, wie Aale eigentlich funktionieren. Der Aal ist also mysteriös und geheimnisumwittert, genauso wie glitschig. Also National Geographic beschreibt den Aal als Mythos, Sexsymbol und Gaumenschmaus.
Sexsymbol?
Ja, dazu komme ich gleich. Also es ist wirklich ein weites Themenfeld. What the fuck ist los bei Aalen? Und jetzt habe ich mich natürlich auf die Suche begeben und mich gefragt, warum sind da alle so tief investiert?
Sag mal, war nicht letzte Woche da auch schon ein Aal dabei, den da diese Kaninchenfrau irgendwo rausge...
Ja, das ist jetzt Teil 2 des Taps. Das,
da war ein Aal dabei, ne?
Da war ein kleiner Aal dabei.
Das war gerade daran im Hinterkopf, deswegen habe ich gerade so ein ganz ungutes Gefühl.
Du hast plötzlich ganz komisch geguckt, aber es war die Erinnerung an mein Ekeltap letzte Woche.
Ist der Aal wieder eingefallen. Aber jetzt reden wir nicht weiter drüber, weil das habe ich einer Hörerin versprochen.
Ja, da reden wir nie mehr drüber, das werden wir jetzt vergessen. Wir kümmern uns jetzt um alle anderen Aale, außer diesen einen aus dem letzten Tap. Ich habe mich jetzt eben auf die Suche begeben und mal geguckt, was ist jetzt eigentlich so das Verrückte an den Aalen. Irgendwie hat mich das Thema grundsätzlich nicht so gecatcht, aber als ich dann hier und da meine Tabs geöffnet habe und dann eine sehr, sehr aufschlussreiche Dokumentation von Arte gesehen habe mit dem Titel Das Geheimnis der Aale, war ich dann doch auch sehr hooked. In dieser Dokumentation wird ein Künstler begleitet, der obsessed ist mit Aalen und quasi diese ganzen Mysterien einmal zusammengefasst hat und der malt sogar mit Aalen. Der nutzt die so als Pinsel und druckt die dann, also der tunkt die in Farbe und
tiefgefroren oder wie?
Legt die dann so auf die Leinwand und druckt die und er geht auf die Reise zu unterschiedlichsten Aalfans auf der ganzen Welt und redet mit ihnen über Aale. Hier mal direkt der Anfang der Doku, wo er seine Faszination erklärt.
Ein alter Wildhüter erzählte mir einmal, dass die Aale, die wir in den Seen und Flüssen Connecticuts fingen, aus der Sargassosee stammten. Irgendwo im Bermuda-Dreieck.
Da war doch die Sargassosee.
So. Das ist natürlich der erste merkwürdige Fakt, der Aale zum Mysterium macht. Alle Aale, die wir kennen auf der Welt, also
alle Aale,
die es gibt, wurden an der gleichen Stelle geboren. Also alle Aale kommen aus der Sargassosee.
Alle.
Östlich von Florida.
Auf der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt, alle.
Für ein Kinderlied.
Alle. Nein. Caro, wir sind so synchronized mittlerweile. Das ist ja crazy.
Ja.
Das war irgendwie ein bisschen gruselig auch. Naja,
ja, schon.
Okay. Also alle kommen aus der Sargassosee. Oder so hätte ich das jetzt weiter improvisiert.
Ja.
Östlich von Florida, in der Nähe des Bermuda-Dreiecks, was ja auch schon so mysteriös
kryptisch,
ist.
Kryptisch, mystischer Ort.
Und die Sargassosee ist natürlich ein riesiges Gebiet, sehr, sehr groß. Und man weiß nicht genau, wo diese Aale tatsächlich aus diesem Gebiet herkommen. Also man weiß nicht, wie tief die geboren werden oder wie hoch.
Ach so.
Man weiß es gar nicht, ob die da überhaupt
man
sind.
Man hat noch nie, also man weiß nicht, wo die da schlafen,
schlüpfen,
wo die da
schlafen, schlüpfen,
wo die leben, wo die essen,
richtig.
Wo die sich paaren, das weiß man alles
das
nicht.
Das weiß man alles nicht. Also sie werden da geboren, so viel ist sicher, verbringen dann ihre ersten 3 Lebensjahre damit, von dieser Sargassosee aus sich bei der nordatlantischen Strömung mitreißen zu lassen, da dann zu treiben, bis sie dann vor der europäischen Küste oder manche Aale auch im Mittelmeer oder in der Ostsee landen. So, da während dieser Reise sind sie noch Glasaale, also durchsichtige, kleine, gläserne Aale und wandern dann zum Teil in Süßwassergewässer. Und dort wandeln sie dann ihre Farbe, werden zu Gelbaalen, Also bekommen dann dieses glasige, durchsichtige, aalglitschige Ding, wird dann fest und gelblich. Und dann chillen die so 10 bis 15 Jahre, werden dann so langsam mir nichts, dir nichts geschlechtsreif und wandern dann wieder 3 Jahre zurück zur Sargassosee.
Aber alles spielt dazwischen Karibik und Europa, also alles ist so Atlantik im weitesten Sinne. Da
die
bleiben
alle,
die schon.
Pass auf, guck mal hier, ich habe eine Karte. Da sieht man das. Also sie starten hier.
Ja.
Hier in etwas dieser Sargassosee. Da sind diese kleinen Larven. Dann treiben sie hier lang, werden zu Glasaalen, kommen hier an.
In Europa an,
werden zu einem sogenannten Steigaal, wandern weiter runter.
Ja.
Gelbaal, werden dann zum Blankaal.
Das sind wir schon Nordafrika, ungefähr die Höhe.
Genau. Dann gibt es eine Fortpflanzung, die allerdings auch ein Mysterium ist. Also man hat noch nie Aale dabei beobachtet, wie sie sich fortpflanzen oder aber Eier legen. Und werden dann vermutlich die Eier hier wieder legen, um dann zu sterben. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Also es ist ein Kreislauf, der spielt sich jetzt im weitesten Sinne im Atlantik ab, mit Zwischenstopps in der Nordsee und im Mittelmeer. Wenn jetzt aber die auch in Süßwasser gelangen, dann heißt es ja, dass sie dann ultra anstrengend flussaufwärts schwimmen müssen. Du kommst ja nicht von Salzwasser mal ebenso in Süßwasser. Ja. Was? Why?
Erstens das und zweitens gibt es auch Süßwasser- und Salzwassertiere. Das heißt, da müssen sie, die sich auch biologisch immer wieder anpassen.
Die können beides.
Die können beides. Und das ist nämlich auch ein Mysterium. Dafür können die nämlich ihr Verdauungssystem switchen, hören auf zu fressen, die Augen werden größer und kleiner, dann laichen sie ab, neue Larven werden geboren, die alten Aale sterben, dann gehen sie wieder auf die Reise. Also das ist the circle of Aal.
Also Lachse machen ja auch so eine Wanderung.
Richtig,
und haben so einen
das
Kreislauf.
Das habe ich auch gelesen.
Aber die Lachse sind ja nicht so mysteriös.
Nee,
da weiß
bei
man
Lachse
ja,
weiß man, woran man ist.
Ja.
Und bei Aalen eben nicht. Bei Aalen steht dieses große Why über allem. Keiner weiß es genau und es weiß auch keiner, wie sich Aale paaren. Man weiß nicht, warum die daherkommen, wie sie sich fortpflanzen. Und man weiß auch nicht zu 100%, wie die ausgewachsenen Aale den 7000 Kilometer langen Weg zurückfinden zum Bermuda-Dreieck. Aber dafür gibt es mittlerweile eine extrem faszinierende Vermutung.
Es sind lange Wunder. Aale sind lange Wunder.
Aale sind wohl lange Wunder.
Wir wissen, dass sogar schon Jungaale Magnetitkristalle in ihrem Gehirn haben. Sie orientieren sich also am Erdmagnetfeld. Wir wissen, dass sie diese Anlagen haben, aber nicht, wie sie sie nutzen.
Ist das nicht abgefahren? Sie können mit ihrem Gehirn elektromagnetische Felder wahrnehmen und sich daran orientieren. Ja, da staunst du. Jetzt guckst du da.
Ja, guck ich nur.
Du guckst da aus der Wäsche. Also nicht nur das. Das Zweite, mit dem sie sich orientieren, ist der Geruchssinn. Sie können Düfte räumlich orten. Finde ich auch irgendwie crazy, weil sie einen Geruchssinn wie ein Hund haben.
Können Fische riechen?
Also der Aal kann. Weil der Aal.
Der Aal kann einiges.
Weil der Aal kann riechen und der kann auch, wenn es regnet und da ist eine glitschige Wiese beispielsweise in der Nähe, dann kann der das Wasser verlassen und per Land weiterreisen.
Das habe ich auch schon mal gesehen.
Weil er kann riechen, dann jetzt riecht er, wo er lang muss.
So kommt er vielleicht auch in Süßwasser rein, wenn der da einfach über eine Wiese...
Der hüpft darüber.
Kann man das irgendwo sehen?
Boah, das muss ich mal gucken.
Also, weil das muss ja jemand schon mal gesehen haben.
Das muss man gesehen
haben. Das kann man ja nicht einfach so behaupten.
Ich kann das nicht gut sehen, muss ich sagen.
Aber sieht man die da laufen? Die
Guck mal da ist der an Land.
Wie eine Zunge.
Nee, das muss ich wegmachen, das kann ich nicht gut sehen. Warum bin ich momentan so in meiner Ekel-Tap-Era irgendwie?
Aber auf jeden Fall, okay, die können an Land, kommen die auch noch klar?
Die kommen an Land klar und können da bis zu 24 Stunden an Land sein.
What?
Vorausgesetzt, es ist nass und nieselig und regnerisch.
Ja. Sind die vielleicht Aliens? Sind die aus dem Weltall?
Irgendwie sind die komisch. Ich habe das Gefühl, Aale verarschen uns. Ganz ehrlich, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Nächstes Mysterium. Aale können gleich gut vorwärts wie rückwärts schwimmen, habe ich gelesen.
Okay.
Hä?
Angeber.
Wie sollen das gehen? Aale können bis zu 100 Jahre alt werden, aber werden sie in der Regel nicht, in der Regel eher so 30. Kann aber, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht genau warum, manche so alt werden, manche nicht. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Ich habe unterschiedliche Artikel und Dokumentationen und so aufgehabt. Ich wusste gar nicht mehr, weil die Aale so mysteriös sind, was stimmt jetzt und was nicht, wo werde ich verarscht, wo verarschen die Aale uns?
Ich habe neulich gehört, man soll jeden Tag 10 Schritte rückwärts gehen.
Wie ein Aal.
Also das hilft mit dem Gehirn. Kleiner Tipp an der Stelle. Aber guckt vorher, ob da irgendwie was, ein Auto steht oder.
Ja, wollte gerade sagen, am Ende.
Oder irgendwie so eine Bananenschale.
Passiert was und du bist schuld, Caro hat gesagt.
Ja, sorry. Aber alle schwimmen rückwärts, vorwärts, im Süßwasser, im Salzwasser und an Land.
An Land, also die können mein irgendwie Gott. Alles. Also wirklich richtige Angebertiere, aber der Aal weiß eben, was er macht und lässt uns Menschen, die gerade mal 300.000 Jahre existieren und sich darauf richtig was einbilden, richtig alt aussehen, weil der Aal existiert bereits 40 Millionen Jahre. Der ist schon viel länger da als der Mensch und macht sein Ding irgendwie.
Gänsehaut.
Ist natürlich trotzdem sehr tief in der menschlichen Kultur auch verankert. Natürlich vor allem als Delikatesse, ist ja klar. In unterschiedlichsten Formen und Varianten. Ich habe gesehen, es gibt
Räucheraal.
Es gibt aber auch sowas wie Hotdogs nur mit Aal. Aalfleisch ist sehr reich an Vitamin A und E, also sehr gesund. Und guck mal, in Japan, da gibt es sogar das hier.
Der Aalverbrauch erreicht seinen Höhepunkt Ende Juli am Dojo Ushinohi, dem Aaltag.
Die haben einen eigenen Aaltag. Wie findest du das?
Toll.
Toll, wunderbar.
Aber Moment, Aaltag, Aalverbrauch, das heißt, da wird ja viel gegessen, wahrscheinlich.
Ja, das ist wie so ein Fest, wo halt dann viel Aal gegessen wird. Aber die haben dem extra einen ganzen Aaltag gewidmet. Also nicht Alltag, sondern Aaltag.
Aalessen ist mir nix.
Ist mir auch nichts. Esse keinen Fisch, kein Fleisch, kein gar nichts. Natürlich wurde der Aal aber trotzdem auch schon in der Literatur verarbeitet. Es gibt das Buch Das Evangelium der Aale. Das ist die Autobiografie von Patrick Svensson. Und der beschäftigt sich damit, dass wir als Menschen ja Fragen haben, die man mit den Aalen gut verbinden kann. Weil man das sowohl über uns Menschen nicht so richtig sagen kann, also als Persönlichkeitsfindung, wie über die Aale sind die gleichen Fragen, wo kommen sie her, wo gehen wir hin, wissen wir alle nicht, ist wie mit den Aalen, fand ich auch ganz lustig und was aber wiederum dann nicht so ganz so funny ist, ist, dass der Aal natürlich, wie viele Tierarten, vom Aussterben bedroht ist, weil man keine nachhaltige Aalfischerei machen kann. Das ist natürlich sehr schwer, weil man den auch nicht züchten kann, weil man ja nicht weiß, wie die sich vermehren und so. Also du kannst den Aal nicht künstlich herstellen, weil der muss aus dieser Sargassosee kommen und gehen und dann wird er gefangen und gegessen. Der macht irgendwie sein eigenes Ding. Also das ist alles sehr, sehr mysteriös und es gibt bestimmt noch viel mehr Fakten, die ich jetzt vergessen habe. Bestimmt auch vielleicht hier und da ein paar falsche Sachen gesagt, weil ich habe wirklich viele Tabs offen gehabt, viele Dokus geguckt. Fand es trotzdem sehr, sehr faszinierend, dass es einfach ein Tier gibt, was wir alle kennen, aber es gibt ungeklärte Fragen dazu. Wie kann denn das überhaupt noch sein, dass die Wissenschaft am Aal scheitert, ausgerechnet an diesem glitschigen Tier? Finde ich irgendwie unmöglich. Naja, ich konnte die Aalfragen heute nicht beantworten, aber sie nochmal stellen und fragen. Und damit schließe ich die Tabs für diese Woche und bedanke mich bei Nadine für diese schlaflose Nacht mit Aal-Dokumentation.
Miguel, weißt du, was du dir jetzt verdient hast?
Nochmal eine Apfelschorle.
Eine Apfelschorle und eine Cross-Promo.
Mm.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch mal einen Bücherpodcast. Zwei Seiten heißt der und ist von Christine Westermann und Mona Amesian. Die treffen sich alle zwei Wochen, um ausgiebig über Bücher zu sprechen, zu streiten und zu schwärmen.
Zwei Seiten ist so ein richtig schönes Gespräch unter Freundinnen, habe ich gehört. Und man nimmt immer was mit. Hört da doch gerne mal rein. Ich werde das auch tun. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Zwei Seiten, der Podcast über Bücher heißt er und findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Link findet ihr in den Shownotes.
Jetzt darfst ich schon.
Nein, also muss noch sagen, Link findet ihr in den Shownotes und jetzt.
Jetzt darf ich, oder
ja,
was?
Ja, jetzt darfst du.
Cross-Promo Ende. Das war's mal wieder mit dem großen HörerInnen-Recap, wie wir ihn hier regelmäßig veranstalten. Und wenn ihr da auch mal auftauchen wollt, wenn ihr geile Stories habt oder Rabbit Holes.
Wissen wir doch, die schlummern noch bei euch in euren Browserverläufen.
Ja, dann schickt uns doch gerne eure offenen Tabs zu. Da freuen wir uns sehr drüber. Ihr könnt das ganz klassisch per Mail machen an toomanytabs@ndr.de oder aber über unsere Socials. Da heißt du @MiguelRosA und ich heiße @Caro Worps.
Also, das war's von uns in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder an gewohnter Stelle. Abonniert doch gerne unseren Feed und gebt mal eine Bewertung zwischendurch. Entweder bei Apple Music oder bei Spotify oder wo sonst auch immer. Empfehlt diesen Podcast euren
Freundinnen. Ja, nicht irgendeine Bewertung. 5 Sterne dann.
5 Sterne und gut soll's sein.
Ja, weil das hilft uns dann, ne?
Es täte uns freuen. Ja. Oder ihr empfehlt den Podcast euren Freundinnen oder postet den doch mal. Das hilft uns tatsächlich sehr, wenn hier und da mal Kommentare geschrieben werden. werden oder ja, so ein bisschen Traffic auf unseren Kanälen passieren.
Außerdem könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Instagram reinfolgen. Da teilen wir auch immer mal wieder Begleitmaterial zu unseren Tabs.
Richtig.
Jetzt haben wir hier alles durchgegeben.
So, wir haben auch viele Aufgaben rausgegeben. Die müssen ja viel machen, unsere HörerInnen. Aber es ist auch ein Gemeinschaftsprojekt.
In dem Sinne.
Bis dann.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many, many, too many.